Ja, vielen Dank für diesen Kindermoment. Und wenn es kleine Geschenke gibt, dann freuen sich in der Regel nicht nur die Kinder, sondern auch wir Erwachsenen. Und bald geht es ja so richtig los in diese Weihnachtszeit hinein. Aber ich habe heute keine Vorweihnachtspredigt euch mitgebracht. Ulf hat mich vor einem Jahr, als er die Jahresplanung für 2014 gemacht hat, hat er mich gefragt, ob ich nicht am 6. Dezember hier zur Predigt bei euch sein könnte. Da ist nämlich, ihr habt es vielleicht erst gelesen schon, heute ist Tag der christlichen Haushalterschaft. Und da fand er es sehr zielführend, wenn der Schatzmeister hier wäre. Da wusste ich auch noch nicht, dass wir heute eine Lektion haben, die den Reichtum behandelt und mir ja auch schon ein Stückchen so meiner Predigteinleitung dadurch genommen hat. Und ich dachte so, nach 10 Jahren, die ich jetzt hier als Schatzmeister da bin, dann kann ich euch auch mal so einen richtig schönen 10. Sabbat, so eine Predigt geben. Das kann man nach 10 Jahren jetzt mal wieder machen. Auf der anderen Seite ist Lüneburg, ihr seid ja eine Gemeinde, die über Jahre, zumindest 10 Jahre kann ich jetzt überblicken, eine sehr, sehr treue Gemeinde auch ist. Und ich dachte schon so, als Ulf mich eingeladen hat, naja, da wüsste ich andere Gemeinden, wo das Thema Haushalterschaft besser aufgehoben wäre als in Lüneburg. Und ich weiß noch, wie hoch auch immer eure Spenden für die Heimatmission, für unsere Vereinigung dann waren. Da habt ihr euch in vielen Bereichen ja sehr solidarisch auch mit den anderen Gemeinden gezeigt. Worüber spricht man nicht? Ja, das kennt ihr, übers Geld. Und schon gar nicht in der Gemeinde, da wird am wenigsten darüber gesprochen. Entweder man hat es privat oder man hat es nicht. Und das Gleiche gilt auch für die Gemeinde. Vom Segen des Geldes, so habe ich mal bewusst meine Predigt genannt, vielleicht habt ihr es im Begleiter des Gottesdienstes gelesen, vom Segen des Geldes haben wir ja heute Morgen schon eigentlich was anderes gehört. Wie sieht es aus mit unserem persönlichen Finanzbudget? Wie sieht es aus mit Predigten über Zehnten? Interessanterweise höre ich sehr oft von den Geschwistern, ja, die Prediger müssten mehr Zehntenpredigten machen. Oder du als Schatzmeister, wenn du da bist, müsstest über Zehnten predigen. Wenn ich es dann mal mache oder die Kollegen es machen, dann heißt es, ja, müsst ihr immer über Zehnten predigen. Ihr wollt doch nur euer Gehalt sichern. Originalzitat. Oder ein Kollege hat es jetzt erlebt, weil ich das Thema schon auch auf Pastorentagungen oft habe. Ja, dann sagt er, ja, einer der führenden Brüder in der Gemeinde hat zu ihm gesagt, als er das Thema mal so angesprochen hat, ja, von meinem Zehnten, da kann ich ein halbes Jahresgehalt von dir bezahlen. Und damit war das Thema für ihn erledigt. Und das sind so manchmal eben die Sorgen und Nöte auch der Kollegen, wo sie sagen, ja, wir predigen ja schon gern über Zehnten, aber es ist dann immer so, wir predigen über unser eigenes Gehalt. Und das zeigt einfach, wie sich das Verständnis auch von Zehnten, von Haushalterschaft an sich auch zum Teil verändert hat. Und nicht umsonst, ich habe ja in den letzten Jahren auch einige Umfragen gemacht, es zeigte sich schon sehr, dass die treue Generation die ältere ist. Haben beide sehr intensiven Zehntenumfragen bestätigt, mit einer Zehntentreue von 75-80%. Der Geschwister zahlen treu ihren Zehnten, der Geschwister, die über 65 sind. In der mittleren Generation von 40-60 lag die Zehntentreue bei uns bei 50%. Das heißt, jeder Zweite. Immerhin. Wir sind ja eine Freikirche. Aber wir merken, es fällt uns schwer. Und interessanterweise ist das ein Thema in der Bibel, was so häufig erwähnt wird wie kein anderes. Es gibt über 700 Bibelstellen und Bezüge, wo es um Geld, um Finanzen, um Haushalterschaft, um Reichtum, All diese Dinge, die damit zusammenhängen. Jesus hatte keine Berührungsängste, Bilder aus der Welt der Finanzen zu nehmen und auch den Leuten damit einiges zu verdeutlichen, das in seinen Predigten sogar zu gebrauchen. Bekannt sind die Gleichnisse vom verlorenen Groschen, vom unehrlichen Verwalter, von den anvertrauten Zentnern. All diese Dinge, die ihr kennt, die als Gradmesser irgendwo auch für die Treue genommen werden. Und in Lukas 16 sagt Jesus, wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, der wird es auch in großen Dingen sein. Und wer in kleinen unzuverlässig ist, ist es auch in großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig seid, wird euch niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen. Interessanter Text. Für mich als Schatzmeister kann ich sagen, na gut, ich habe jedes Jahr die Generalkonferenz im Haus, die prüft eine Woche jede Zahl in meiner Vereinigung, also das ist sowas von transparent. Der Vereinigungsausschuss bekommt alle vier oder drei Monate, viermal im Jahr die Zahlen geliefert. Aber wie sieht es persönlich aus? Billy Graham hat mal gesagt, dieser Evangelist, unser Konto ist ein theologisches Dokument. Es zeigt, wen oder was wir wirklich verehren. Das haben wir heute Morgen ja schon mal so ein Stückchen andiskutiert in der Lektion. Wie sieht nun aber der richtige Umgang mit Geld aus, könnte man sich ja an so einem Tag wie heute christliche Haushalterschaft fragen. Wie sieht es aus in der Kirchengeschichte? Und da fiel mir auf, da haben wir zwei Extreme. Das eine ist, ja, dieser sogenannte Bettelorden. Das sind eben Leute, die damals gesagt haben, als Christ muss ich arm sein. Und das Denken haben wir auch heute manchmal hier und da in verschiedensten Kirchen oder sogar in unserer Gemeinde, wo Leute eben sagen, ja, als Christ muss man arm sein. Auf der anderen Seite haben wir auch so Vertreter des sogenannten Wohlstandsevangeliums, die eben sagen, ja, alles was wir uns erarbeiten, wo Gott uns reich segnet, Wohlstand ist ein Ausdruck des Segen Gottes, da ist die Beziehung besonders gut. Wir merken, beide Seiten funktionieren nicht so richtig. Laut Bibel ist weder Armut noch Reichtum ein erstrebenswertes Ideal. Beides wird uns deutlich gezeigt. Und es ist weder das eine noch das andere ein Zeichen des Ausdrucks einer besonderen Gottesnähe. Also ich kann nicht durch meine Armut, wie es manche Mönche oder wer auch immer versucht hat, sagen, dass ich eine besondere Gottesnähe dadurch verspüre. Mag sicher geben, aber ist nicht ein lohnenswertes Ziel und wird uns auch biblisch so nicht gezeigt. Und auf der anderen Seite kann ich auch nicht sagen, wenn ich reich bin, ja, weil ich besonders gesegnet bin, bin ich reich geworden. Auch das kann man so pauschal nicht sagen. In Sprüche im Alten Testament steht, Sprüche 30, lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, ja, wozu brauche ich Gott? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. Fand ich einen interessanten Text, so in diesem Vorbereiten der Predigt heute. Wo also hier im Alten Testament in den Sprüchen schon ganz klar gesagt wird, ja, beides kann schwierig werden. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, ja, was ist denn nun so wirklich eine echte Gottesbeziehung, eine echte Haushalterschaft, eine echte gute, gesunde Beziehung zu Finanzen und Geld? Muss es immer so diese Keule sein, die wir heute Morgen bei Jakobus ja schon gelesen haben? So diese Extreme, die ja auch wirklich anklagenswert waren. Worauf es wirklich im Leben ankommt, scheint also nicht die Menge des Geldes zu sein. In der Jugendbetrachtung habe ich gerade so erst gesagt, ja, der Kontostand sagt nichts über Reichtum aus. Und nichts, schon gar nichts über unsere Gottesbeziehung. Geld an sich ist völlig neutral. Geld ist völlig neutral. Mein Schwiegervater sagt immer, das ist nichts anderes als Bundpapier. Und an den Börsen, was da gehandelt wird, heutzutage wissen wir, da ist keine Wertschöpfung mehr dahinter, wirklich. Das ist reine Spekulation. Das sind Unmengen an Summen, aber eine wirkliche Wertschöpfung, so wie früher, ich habe irgendwas gemacht und dafür gab es eine Leistung, ist nicht mehr. Das hat sich verändert. Geld an sich ist neutral. Aber Geldgier, so sagt Paulus in Timotheus, Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Und davon können Arme, Reiche und auch Durchschnittsverdiener gleichermaßen betroffen sein. Das hat nichts mit dem Kontostand zu tun. Und genauso kann ich auf der einen Seite in Habsucht und Geiz verfallen und auf der anderen Seite auch permanent neidisch sein und eifersüchtig sein auf diejenigen, die vielleicht doch schon wieder den neuen 7er BMW haben oder irgendwas anderes. Wir merken einfach, ja, jeder hat seine anderen Vorstellungen und es kommt immer darauf an, mit wem wir uns vergleichen. Und ich kann nicht sagen, weil der eine eben eine alte Klapperkiste fährt, ist er ein besserer Mensch als jemand, der doch den 7er BMW sich gönnt. Da denken wir oft zu kurz. Und das macht es eben auch so schwierig, warum man über dieses Thema auch am liebsten gar nicht spricht. Und vielleicht sitzt der eine auch ein bisschen unbehaglich jetzt auf seinem Stuhl und sagt, hoffentlich sagt er bald Amen. Weil wir merken, ja, es dreht sich leider auch, und das muss ich in den 10 Jahren auch feststellen, so vieles um Geld. Und ich merke, dass in jeder Sitzung muss ich als Schatzmeister eigentlich mit hin, weil es immer um Geld geht. Unsere persönliche Haltung entscheidet darüber, ob das Geld zum Gottesdienst oder zum Götzendienst wird. Jesus sagt deutlich in Matthäus, niemand kann zwei Herren dienen. Auch den Text kennt ihr. Aber er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben. Er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und den Mammon. Auch ein schöner Text für einen Schatzmeister. Jesus gebraucht hier das Wort Mammon ganz bewusst und damit zeigt er die negative Seite des Geldes, die hier betont wird, die einfach auch dazugehört. Klar, wissen wir selbst. Brauchen wir nur in unser Lebensumfeld gucken. Wenn das Geld zum Mammon, also zur falschen Sicherheit wird, dann ist es unser Gott geworden. Es hat seine Neutralität verloren, das Geld. Geld an sich ist ja neutral. Wir besitzen eben nicht mehr die Freiheit, über Geld zu verfügen, sondern das Geld hat Besitz über uns genommen. Und auch der Prediger, nicht der Angestellte in der Freikirche, sondern der Prediger in der Bibel, schreibt im Kapitel 5, Vers 9, wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer ein üppiges Leben liebt, dem fehlt immer noch etwas. Auch das ist sinnlos. Und jetzt sitzt vielleicht ein oder anderer unter euch und sagt, naja, genau, sehe ich auch so. Und ich sage eigentlich immer, Gott ist nicht grundsätzlich gegen Reichtum. Weil nicht umsonst habe ich so viele Texte in der Bibel, die das zeigen. Und nicht umsonst sehen wir in der Bibel, dass viele der großen Gottesmänner wirklich reich waren. Ein Salomo, ein David, das waren keine armen Würstchen. Die hatten richtig viel. Darum geht es eben nicht. Und der gleiche Schreiber sagt nämlich im Prediger 10, gut essen macht Freude. Gut, Wein trinken macht lustig. Okay, klammer ich mal aus jetzt. Und Geld macht beides möglich. Ist ja auch ein Text, der in der Bibel steht. Geld hat also auch durchaus seine positiven Seiten und kann uns zum Segen werden. Und das sagt auch Jesus. Denkt dran, wo ihr euer Herz daran hängt. Er sagt zu dem reichen Jüngling nicht, du bist ein totaler Versager, ja, du willst nichts von mir wissen. Er gibt ihm die Chance. Aber er hat es nicht geschafft. Jesus sieht den Zachäus auf dem Baum und sagt nicht, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der hatte richtig Geld gemacht. Und er passt so richtig in dieses Jakobus-Thema, was wir heute hatten. Und Jesus sucht sich genau den aus und sagt, bei dir will ich einkehren. Bei dir Betrüger, bei dir Reichen will ich einkehren. Und diese Begegnung mit Jesus verändert diesen Zachäus, verändert seinen Blickwinkel und lässt ihn auch eine ganz andere Einstellung zu Geld und zu seinen Machenschaften finden. Geld ist nicht alles, was über Reichtum aussagt. Und ich möchte mit euch einen Text lesen in Markus Kapitel 14. Und ich bin einer, wer mich kennt in den Jahren, die ich jetzt da bin, der nicht mit erhobenen Zeigefinger mit Leuten spricht, wenn sie keinen Zehnten zahlen oder wenn irgendwelche Finanzprobleme in den Gemeinden sind. Sondern für mich zählt sehr stark auch in die Richtung gehen, was Petra heute in ihrer Einleitung zum Gottesdienst gesagt hat, diese Geschichte. Wer will den Sohn haben? Wer will ihn haben? Und für 10 Dollar habe ich richtig viel bekommen als Gärtner. Und in Markus Kapitel 14, Vers 3 haben wir die Begebenheit, als Jesus gesalbt wird. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem, kostbarem Nardeöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige Unwillige und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt er sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Auch wieder ein Text, wo es um Schätze, um was Wertvolles geht. Die Leute ringsherum sehen sofort, was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung. Hätte man aber auch wirklich Gutes damit machen können. Interessant, so dieses menschliche Denken. Sofort, ja, eigentlich anklagend, aber wir versuchen noch so die Kurve zu bekommen und meint es ja gut, man kann es ja den Armen wenigstens geben. Manchmal ertappe ich mich auch bei diesem Denken, dass man bei dem anderen was sieht, was er falsch macht und ihn eigentlich anklagen möchte. Was ist Jesus mir wert? Was bin ich bereit für den Sohn zu zahlen? Mehr als 10 Dollar? Was ist mir die Sache wert? Und nicht in dem Sinne, wie ich es leider auch erlebe, dass Geschwister sagen, ja, ihr in der Vereinigung, ihr tickt nicht ganz richtig mit eurem Glauben oder wie auch immer, wir zahlen unseren Zehnten woanders hin. Das war oft in der Vergangenheit der Fall. Mittlerweile bekomme ich auch Anrufe von anderen, die sagen, ja, meine Weltkirchenleitung tickt nicht mehr ganz richtig. Ich zahle meinen Zehnten lieber woanders hin. Und beides muss ich hinterfragen. Welches Bild haben wir von dem, was Haushalterschaft, was Zehnten zahlen, was Treue ausmacht? Welchen Gott habe ich da vor Augen? Habe ich den Vater vor Augen, der seinen Sohn verloren hat? Habe ich diesen Gott vor Augen, der von dem David sagt im Psalm 64, du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Fußstapfen triefen von Segen. Das ist für mich einer der schönsten Texte auch. Gott ist nicht ein Gott, der so ein bisschen geben will, sondern Gottes Fußstapfen triefen von Segen. Was für ein tolles Bild. Wir haben keinen knausrigen Gott, sondern Gott ist einer, der uns beschenken will, der uns auch reich, im wahrsten Sinne des Wortes, reich machen will. Das muss nicht immer der Millionengewinn sein. Was bedeutet eigentlich Haushalterschaft, habe ich mich gefragt. Wir haben sogar eine Abteilung, habe ich gelernt, ein paar Jahre später war ich schon längst Schatzmeister, habe ich gemerkt, ach, es gibt sogar eine Abteilung Haushalterschaft. Habe ich mal Post von der Euro-Afrika-Division bekommen, wo ich zum Treffen eingeladen habe. Qua Amt bin ich also auch Leiter der Abteilung, klar, logisch. Auf der anderen Seite kann man es so gar nicht trennen. Was bedeutet das? Ich habe mal im Lexikon nachgeguckt. Die Definition, christliches Lexikon, da wird beschrieben, ist das Praktizieren des systematischen und angemessenen Gebens von Zeit, Fähigkeiten und materiellem Besitz. Basierend auf der Überzeugung, dass all dies von Gott uns überlassen wurde, um für seinen Dienst und für sein Königreich zu benutzen. Alles klar. Würde ich im nächsten NIP aktuell dann mal so einen großen Balken veröffentlichen und dann denke ich, haben wir doch der Haushalterschaft Genüge getan. Wir wissen ja jetzt, was die Definition ist. Und wir merken, so kommen wir nicht wirklich weiter. Haushalterschaft ist eben nicht mal eine klare Definition oder irgendeine Abteilung, die ich wie auch immer erfüllen muss. Wir müssen ein Stückchen genauer hinsehen. Und da haben wir die Unterscheidung zum einen zwischen Besitz und Haushalterschaft. Wir wissen, als Christen, als Adventisten, Gott ist der Besitzer von allem. Höre ich sehr häufig. Gott gehört die ganze Welt. Ja. Also heißt es, Gott ist der Eigentümer des Ganzen. Eigentlich auch der Eigentümer von dem, was wir haben, was wir sind. Wenn wir uns echt darauf besinnen, das ist ja das, woran wir glauben, dass Gott unser Herr und Vater ist, der Besitzer. Da gibt es auch viele Texte in der Bibel. Gott ist der Besitzer der Erde, wird dem Mose schon gesagt. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, die darauf wohnen, im Psalm. Himmel und Erde sind dein, du hast es gegründet. Also da gibt es ja mehrere Beispiele auch in der Bibel, dass Gott der Besitzer ist. Und ich erlebe das sehr häufig, den Unterschied zwischen Besitzer und dem Verwalter oder Haushalter. Nämlich spätestens dann, wenn ich mit irgendwelchen Gemeinden Mietverhandlungen oder für Gemeinden Mietverhandlungen für externe Mietobjekte führe, dann habe ich oft irgendeine Hausverwaltungsgesellschaft und den Besitzer, den kenne ich gar nicht. Im schlimmsten Fall wechselt der alle 2-3 Jahre, habe ich auch in einer Gemeinde und bekomme das gar nicht mit. Was ist aber der Unterschied zwischen Besitzer und Haushalter? Und das ist die Parallele auch in unser Leben. Wir sind keine Eigentümer, sondern Haushalter. Wir sind verantwortlich dafür, manchmal vielleicht sogar haftbar. Und es gibt eben auch da mehrere Geschichten in der Bibel darüber, wo Jesus ganz klar sagt, dass wir Haushalter sind. Eine hatte ich schon gesagt, diese anvertrauten Zentner. Ja, wo jeder nach seinem Maß eben entsprechend haushaltet. Und einer verbuddelt es. Ist auch eine Möglichkeit, aber entspricht nicht dem, was Jesus sich vorstellt. Gott ist der Besitzer und hat uns viele Dinge anvertraut. Also fragen wir, was hat uns Gott anvertraut? Damit wir einfach auch so ein Stückchen einschätzen können, Wo fängt Haushalterschaft an? Ist es eben wirklich nur der Bereich des Geldes oder ist es nicht eigentlich viel mehr? Wir wissen sehr viel Christliches, was unser Leben ausmacht. Und da sind wir Adventisten wirklich spitze. Aber wie sieht es aus mit dem, was Gott sich vorstellt, was er uns anvertraut hat? Beim Leben, gut, da wissen wir, das hat Gott uns anvertraut. Und da achten wir größtenteils mit gesunder Lebensweise und all dem, was dazugehört, drauf. Leben als Geschenk, was wir nicht vergeuden dürfen, das wissen wir. Aber da fängt Haushalterschaft schon an. Beim zweiten, was mir so einfiel, da merke ich selber auch, wie schwer mir das fällt, ist die Zeit. Gott hat uns jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung gestellt. Und ich sage manchmal scherzhaft, bei mir hätte er gern auch 30 machen können. Und ein Monat mehr wäre auch nicht schlecht im Jahr. Vielleicht geht es euch auch so. Und wenn man sich dann selber mal hinterfragt, wo ist meine Zeit geblieben? Sind wir da wirklich Haushalter? Und wenn ich über einen Tag der christlichen Haushalterschaft spreche, dann ist nicht nur das Geld das Entscheidende, sondern wie lebe ich in der Verantwortung der Geschenke, die Gott mir gegeben hat. Ich habe so manche Besitztümer vielleicht, die Gott mir anvertraut hat. Geld gehört dazu, sicher auch. Wie sieht es aus mit meinen Spenden, mit meinem Blick für den anderen? Aber das betrifft auch unser Gemeindeleben. Dinge, die Gott uns schenkt, wo wir Haushalter sind, ist niemals losgelöst von der Gemeinde, in der wir uns bewegen. Das eine ist unsere persönliche Entscheidung, das andere die Treue, treu zu sein, auch lernbereit zu sein, immer wieder auch neu zu lernen von dem, der uns alles geschenkt hat. Auch der Wunsch zu dienen gehört für eine Gemeinde dazu. Und gerade im Bereich der Fürbitte ist ein wichtiger Gemeindebereich, wo wir einfach den anderen im Blick haben. Freigebigkeit, all diese Dinge zeigen, wie wichtig es ist, im Blick zu behalten, was Gott uns geschenkt hat. Und dann wird sich ganz von automatisch auch unsere Einstellung ändern. Für den Gärtner war es wichtig, dieses Bild zu kaufen. Warum war es für ihn wichtig? Vielleicht noch nicht mal, weil es so toll gemalt war. Ich weiß ja nicht, wie es aussah. Aber für ihn war es wichtig, dieses Andenken an den Sohn, an diese Familie. Und er war ein armer Mann, also super toll verdient, scheint er bei dem nicht zu haben. Man weiß es nicht. Und trotzdem, das zeigt, wie wichtig diese Beziehung auch ist. Und wenn ich in Gemeinden mit Geschwistern rede, dann können wir uns über Bruttozehnten und Nettozehnten unterhalten. Und manchmal fragen sie mich, was ist denn deine Meinung dazu? Muss ich Bruttozehnten zahlen? Oder ich weiß jemand, der zahlt nur Nettozehnten. Und dann kommen so schlaue Sprüche, ja, willst du den Netto-Segen oder willst du den Brutto-Segen? Wo ich dann sage, worüber reden wir eigentlich? Was zeigt uns das? Wie ist unsere Beziehung? Und wenn die Beziehung stimmt, dann bin ich doch viel eher bereit, auch Dinge zu geben. Ja, einen lieben Menschen zu beschenken, wenn er Geburtstag hat oder ihm einfach nur eine Freude machen, fällt uns doch total leicht. Da gucken wir doch, da legen wir vielleicht sogar schon zurück. Weil wir wissen, wir können ihm damit wirklich eine Freude machen. Dem Ekel aus der Nachbarschaft, ja, dem muss ich nichts schenken. Da habe ich keine Beziehung zu. Vielleicht wäre es gut, wenn ich es machen würde. Aber die Beziehung, die ich zu Gott habe, zeigt doch auch in dem, wie ich wahrnehme, was für sein Werk auch wichtig wäre. Paulus ist einer, der bei den Korinthern so manche Schwierigkeiten hatte. Sie bezeichnen ihn sogar als Apostelchen, so als nicht vollwertigen Mann und Diener Gottes. Man warf ihnen vor, dass er zwar in seinen Briefen wortgewaltig reden konnte, aber wenn er dann live vor den Leuten stand, 2. Korinther 10, Vers 10, dann wird ihm bescheinigt, dass er als Redner eine Niete war. Zumindest so haben es die Korinther erlebt. Und trotzdem weist er sie darauf hin und nimmt gerade diese Korinther, die ihnen nicht so wohlgesonnen waren, als Beispiel, wie sie wirklich als christliche Haushalter dargestellt sind. Könnt ihr gern zu Hause mal lesen im 2. Korinther Kapitel 8. Da wird es beschrieben, wie für die verarmten Christen in Jerusalem gesammelt wird. Vielleicht kennt der eine oder andere auch diese Begebenheit. 2. Korinther Kapitel 8. Und da nimmt Paulus Bezug drauf und er begründet das auf mehrere Weise. Zum einen sagt er, nehmt das als Beispiel auch für andere Christen. Oder ihr seid ein Beispiel für andere Christen. Da ist ein Liebeswerk der Korinther gefordert. Ein Liebeswerk. Beziehung. Und er greift das Beispiel Jesu auf, der reich wurde, oder reich war, andersrum, der reich war und um euretwillen arm wurde. Und er greift das Beispiel der Ernte auf. Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer reich sät, wird reich ernten. Auch das zeigt, wie wichtig es ist, im Blick zu behalten, wo es sich wirklich lohnt zu investieren. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt, so sagt die Bibel. Toll. Und der Maleachi-Text, ja, bringt den ganzen Zehnten in mein Vorratshaus. Gehört natürlich zu einer zehnten Predigt dazu, und wenn es um Haushalterschaft geht. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr. Muss ich Gott auf die Probe stellen, wenn meine Beziehung stimmt? Muss ich es machen? Zehnte ist nicht irgendeine religiöse Pflichterfüllung. Dafür sind wir zum Glück auch Freikirche. Und das macht es nicht immer einfach. Und manchmal sitze ich an meinem Haushaltsplan und denke, ja, was setze ich denn an? Habe ich wieder so ein Jahr, wo ich 120.000 weniger Zehnten habe? Das ist dann schon mal richtig heftig. Und ich bin dankbar für jeden, der auch Geld und Spenden gibt. Aber ich kann es niemals persönlich einfordern, weil ich niemals diese persönliche Beziehung, die jeder zu Gott auch hat, hinterfragen kann. Funktioniert ja gar nicht. Das ist etwas ganz Persönliches, was jeder für sich auch erleben und sich mit Gott auseinandersetzen muss. Und als Kirche machen wir oft mehrere Fehler. Wir bauen Druck auf. Ja, du musst. Und dann ist alles so schlecht. Und wenn wir doch nur mehr Zehnten hätten. Auf der anderen Seite merken wir auch, dass die Zehntenbedeutung sinkt bei vielen. Und dass Zehnte auch als Druckmittel, ja, für Kirchenpolitik benutzt wird. Was machen wir draus, ist doch die Frage. Und nicht, was ist Geld für uns? Gebeverhalten hat sich einfach auch verändert. Die Gesellschaft, die Menschen um uns herum hinterfragen auch viel mehr. Dem muss man sich stellen als Kirche. Und deswegen muss man auch viele Dinge einfach viel transparenter darstellen, als es vielleicht in der Vergangenheit war. Und es gibt eben auch für viele Familien einfach ein Budget. Ich spreche dann immer so von den schönen Budgetspendern. Ja, die sagen, ich habe 2000 Euro, das kann ich gerade so als Beispiel für meine Kirche aufbringen. Und dann weiß ich, da bekommt die Ortsgemeinde etwas, weil ich Miete zahle, wobei ich da immer sage, das ist ja keine Spende, ich bekomme ja auch eine Gegenleistung, einen sauberen, warmen Raum. Dann bekomme ich einen zehnten Anteil davon und bestimmt für das ein oder andere Projekt ist auch noch was übrig. Aber mehr geht nicht. Und dann machen wir den Fehler als Kirche, dann kommt noch eine Sondersammlung und noch eine Sondersammlung und jeder will von dem Kuchen was abhaben und haben gar nicht im Blick, dass viele einfach auch ihr Finanzbudget haben. und dass der Kuchen, wie ich so schön sage, eben nur einmal auch verteilt werden kann. Dann sind die Stücken halt anders. Da müssen wir als Institutionen, als Kirche uns hinterfragen, wie sieht unsere Haushalterschaft auch aus? Das ist mein Job. Das gehört dazu. Aber ich kann euch nicht abnehmen, zu hinterfragen, wie eure persönliche Beziehung aussieht mit Gott. Da können wir drüber reden, klar. Aber sie ist trotzdem eure persönliche Beziehung und nichts anderes. Nach neutestamentlichem Verständnis sind wir Christen nicht die Besitzenden, sondern die Haushalter, die Verwaltenden von dem, was Gott uns geschenkt hat. Nicht mehr das Ich ist entscheidend, sondern Christus. Jesus warnt uns davor, uns vom Geld abhängig zu machen. Und es ist egal, ob ich arm oder reich bin. Das ist die Kernbotschaft in all diesen über 700 Bibelstellen, die in der Bibel da wirklich niedergeschrieben sind. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott, so hat es Luther gesagt. Und genau darum lädt uns Jesus ein, ihm auch wirklich den Raum zu geben. Weil er ist derjenige, der uns auch in diesem Thema wirklich leiten möchte. In einer Geschichte habe ich gefunden, eines Tages kam ein Mann zu einem weisen Rabbi und wollte ihn etwas fragen. Und er fragte: Rabbi, warum sehen die Menschen, die so viel Geld haben, oft so unglücklich aus? Und diejenigen, die arm sind, schauen oft so fröhlich. Müsste es nicht eigentlich umgekehrt sein? Der Rabbi sagte: Ich will es dir erklären. Schau hier durch dieses Fenster. Was siehst du? Der Fragende schaute hindurch und er sagte: Ich sehe viele Menschen. Ich sehe Traurige, ich sehe Fröhliche. Und der Rabbi hält eine Silberscheibe hinter das Fensterglas und sagt: Was siehst du jetzt? Na, was soll ich sehen? Jetzt sehe ich nur mich selbst. Da hast du die Antwort auf deine Frage. Glas ist durchsichtig. Du siehst viele andere Menschen. Legst du aber etwas Silber hinter das Glas, daraus wird ein Spiegel und schon siehst du nur noch dich selbst. Diese Geschichte, finde ich, ist eine tolle Botschaft für uns. Wir können ein ganzes Wochenende über Haushalterschaft, über Zehnten geben, über Finanzprobleme in unserer Kirche, über die bösen Banker und ihre Machenschaften reden, was auch immer dazugehört. Wir würden am Ende nicht wirklich eine Lösung haben, so eine Patentlösung. Aber ich denke, ihr habt so mitbekommen, was es bedeutet, christliche Haushalterschaft zu leben. Sie fängt immer in der Beziehung zu dem an, der derjenige ist, der uns alles geschenkt hat. Diese Beziehung kann ich nur persönlich hinterfragen, nie für den anderen. Und aus dieser Beziehung heraus kann jeder nur für sich auch entscheiden, wie er dieses Thema für sich füllt. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mit euch beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben, weil ich denke, wir reden oft über andere, was sie anders machen müssten, wo sie sich ändern müssten. Auch gerade bezogen auf dieses Thema. Und wir verlieren manchmal auch diejenigen aus dem Blick, denen es wirklich schlecht geht. Und deswegen möchte ich mit euch beten. Und ich habe auch dieses Gebet niedergeschrieben. Herr Jesus, oftmals gehen wir Wege, die auch gegen unseren Glauben sind, nur um uns irgendeinen gewinnbringenden Vorteil zu verschaffen. Und da sind wir als Christen nicht anders, manchmal im Herzen. Herr, im Umgang mit Geld sind manchmal unsere Gedanken geprägt von Eigennutz. Und ich bitte dich, gib uns Kraft, dabei ehrlich zu sein und andere Menschen und ihre Nöte auch im Blick zu behalten, weil wir das oft vergessen. Wir bitten dich für die Menschen in unserem Land, aber auch in unserem Leben und Lebensumfeld, die nicht so viel Geld haben wie wir, die vielleicht wirklich jeden Euro umdrehen müssen. Hilf ihnen auch, schenke ihnen auch ein erfülltes Leben, egal mit welchem Bankkontenstand. Vielen von uns geht es gut. Wir können unser Geld noch teilen. Und darum bitten wir dich für alle, die sich nicht mal eine ausreichende Mahlzeit leisten können. Gib ihnen die Möglichkeit, auch ihren Unterhalt selbst zu verdienen, auch in dieser schwierigen gesellschaftlichen Zeit. Herr, auch wenn wir in unserem Gesundheitssystem sich vieles nur noch ums Geld dreht, so lass uns bewusst werden, dass wir uns Gesundheit nicht kaufen können. Wir bitten dich für alle Kranken, hier in unserer Gemeinde, in unserem Freundeskreis und darüber hinaus. Und wenn wir selbst betroffen sind, so flehen wir dich an. Wir bitten dich für die Lustlosen, für die Einsamen, für die Lieblosen, die auf uns herabschauen. Bringe die Schieflage des Lebens zurecht und sei allen nahe, die deine Nähe brauchen. Herr Jesus Christus, auch einen Platz in deinem Himmel können wir uns nicht kaufen. Aber du hast mit deinem Leben, mit deinem Sterben und mit der Auferstehung alles für uns getan. Wir danken dir dafür und freuen uns auf den Tag, an dem wir dich in deiner Herrlichkeit sehen. Amen.